Ja, hallo Nabia. Ich habe Gelegenheit, dich nochmal zu interviewen. Unser letztes Interview, was ja eigentlich ein Satsang war beim Rainbow Spirit Festival im Mai dieses Jahres, da hatten wir das Thema Opfer-Täter und da habe ich dich ja eingehend zu befragt. Und du hast gesagt, es hat also Reaktionen auf das Interview gegeben zum Thema. Möchtest du ein bisschen darüber berichten?
Also hallo Devaseto. Danke für das Interview. Ja, ich habe einige Reaktionen bekommen und so der gemeinsame Nenner dieser einzelnen Reaktionen war die Dankbarkeit, dass hier Dinge in Worte gefasst werden, was normalerweise so nicht ausgesprochen wird, also in dieser Deutlichkeit. Und auch dieses Bedürfnis nach Differenziertheit, dass es nicht alles über einen Kamm geschert wird, sondern wirklich differenziert betrachtet wird. Und also das war für mich so deutlich, dass es da ein tiefes Bedürfnis gibt bei den Menschen, dass ausgesprochen wird, was so gefangen hält, ja, und das auch ans Licht kommen darf, was vorher irgendwie im Unbewussten war. Und dass auch jemand das so differenziert in Worte fassen kann. Also einfach durch die Fähigkeit, die Dinge beim Namen zu nennen oder die Dinge differenziert zu betrachten und auszusprechen. Also weg von dieser absoluten Ebene, alles ist eins und es ist alles gut, wie es ist und da ist niemand, dem was passiert, sondern hin zu diesem individuellen Menschsein mit den ganz individuellen Bedürfnissen und ja, da war eine sehr positive Resonanz, ja. Und da hat sich wieder gezeigt, wie stark das Bedürfnis ist, Heilung in dieses ganze Thema zu bringen. Zum einen in das persönliche Leben oder auch die Bereitschaft, das berührt mich immer besonders, diese Bereitschaft, auch Heilung in das Familiensystem zu bringen. Also es geht. Was mir auffällt, ist, dass Menschen, die mit Gewalt in Berührung gekommen sind oder mit Opfer-Täter-Dynamiken, die sind sehr stark bereit, weg vom eigenen Persönlichen hin zu diesem kollektiven, von diesem kleinen Ich in dieses Wir-Gefühl zu kommen. Also nicht nur, ich tue was für mich und ich will, dass es mir gut geht, sondern dieses Sehen, wenn ich meine Geschichte heile, wenn ich in mir Ordnung schaffe. Wenn ich in mir Klarheit habe, hat es Auswirkungen, ja? Also man sagt 7 Generationen zurück und 7 Generationen nach vorne. Und da erlebe ich viele Menschen sehr bereit und sehr offen für sich, aber auch für die Allgemeinheit, was zu tun. Also vom Kleinen ins Große, ja? Also wenn man dieses holistische Weltbild betrachtet, ich als kleiner Teil, in dem aber alles enthalten ist, das ist für mich immer die Bestätigung für diese Arbeit. Also dann weiß ich, dass es einen Sinn hat, ne? Dass einfach Menschen davon berührt sind, aber nicht nur für sich selbst, sondern eben für die Allgemeinheit, für die Familie, für das System, für die Kinder, für die Gesellschaft da Ordnung oder eine neue Lebensqualität einfach zu erschaffen.
Wenn du sagst, differenzieren ist eben auch gemeint, dass man nicht gesagt allgemein, das ist so und so, zum Beispiel es gibt kein Opfer und kein Täter, sondern dass du eben auch darauf eingehst, dass es eine Phase geben kann, wenn sowas an die Oberfläche kommt, wieder bewusst wird, wo man eben schon zuordnen sollte, das war der Täter und das ging von dem aus und beziehungsweise wenn die Situation sogar noch nachwirkt, dass man sagt nein und geh aus der Situation raus.
Ja, auf jeden Fall. Man muss im Auge haben, das Leben an sich, der Zweck des Daseins, der hat im Prinzip keinen Sinn, ne? Der ist in gewisser Weise, unser Dasein reicht aus, unsere pure Existenz, dass wir da sind, ist schon der Sinn des Ganzen, ja? Also von dieser absoluten Ebene aus gesehen, macht es keinen Sinn, Dinge zu heilen, Dinge zu transformieren, weil sowieso im Grunde fällt irgendwann alles in dieses Absolute zurück. Aber was ich meine, ist diese Bewegung, die ich spüre, in dieses erwachte und bewusste Menschsein hinein. Also dieses Erkennen, dass das Selbst im Prinzip aus diesem Absoluten heraus entsteht, als Welle, als Bewegung, als Ausdruck. Und innerhalb dieser Welle findet mein Leben statt, meine Geschichte. Und meine Aufgabe, also das ist mein Verständnis von Leben, ich gebe dem Ganzen einen Sinn. Und zwar im besten Fall aus dem erwachten Sein heraus. Ja? Also was bin ich? Was will ich sein? Ja? Und wenn ich Menschen jetzt unterstütze, ihre Geschichte oder ihre Traumata aufzuarbeiten oder herauszufinden, wer sie sind, dann ist es ja wichtig, sie sowohl hinzuweisen auf das, was sie wirklich sind, also auf dieses grenzenlose, wahre Selbst. Und der individuelle Ausdruck davon ist eben ganz speziell, ganz, ganz individuell auf diesen Menschen zugeschnitten. Ja, das kann der Ausdruck von bedingungsloser Liebe sein, das kann eine tiefe Klarheit sein. Das kann auch sein, dass jemand eine große Kraft entwickelt aus seiner Geschichte heraus, zum Beispiel Licht ins Dunkle zu bringen, ja? Und aus diesem individuellen göttlichen Sein heraus immer wieder auch die Brücke zu schlagen, Ressourcen zu finden, um das aufzuarbeiten oder da auszusteigen, wo die tiefsten Verletzungen sind. Also es geht immer beides. Es ist immer diese Rückverbindung in das, was wir sind, in das, was wir alle sind, und gleichzeitig innerhalb dessen auch Mut zu machen, klar hinzugucken, nichts zu bagatellisieren, nichts zu ignorieren, nichts runterzuspielen, sondern zu sagen, hier, dieser Ausdruck hat eine Würde, ja, hat einen Wert, hat eine Freiheit, und diese Freiheit oder diese Würde, menschliche Würde oder diese körperliche Unversehrtheit, die gilt es zu wahren, die gilt es zu schützen oder Grenzen zu setzen, ja, oder eben für sich Dinge klarzustellen, um wieder in die Kraft, um in diese Unversehrtheit zurückzukommen, also um diesen innersten heilen Kern wieder zu spüren und das wieder zu sein, was wir sind, ja. Und auf diesem Weg diese tiefsten Machtwunden und Powerwunden zu heilen, ja.
Ist es fast automatisch, dass in Satsang oder eben in Präsenz eines Menschen, der offen ist dafür, dass da auch die verdrängten Traumata und eben die alten Sachen, dass die nach oben kommen? Ist das wie ein Naturgesetz oder wie?
Das muss so sein, ja. Sobald eine bewusste Rückverbindung hergestellt wird, also sei es jetzt über die Präsenz eines Lehrers, in dessen Gegenwart ich mich aufhalte, oder über das bewusste Meditieren zum Beispiel, ja, oder über Kontaktaufnahme zum höheren Selbst, das alles ist im Prinzip dann, wird ein Raum zur Verfügung gestellt, in dem alles, was scheinbar gegenteilig davon ist, also alles, was eben nicht Liebe, nicht Frieden, nicht Klarheit, nicht Freiheit ist, kommt auf, wird gesehen und beginnt sich zu transformieren oder sich aufzulösen. Ja?
Und es reicht einfach, dass es gesehen wird. Also gesehen wird heißt spüren, ohne in die Geschichte davon zu gehen, oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, manchmal reicht es aus, das zu sehen, und manchmal braucht es aber auch so ein gewisses Verständnis dafür, also für die Wirkungsweise, wie funktioniert zum Beispiel ein gewisser Mechanismus in mir, ja? Wie funktioniert eine, wie funktionieren solche alten Strukturen und wie haben mich die gefangen genommen oder wie funktioniert so eine Reaktion? Also sich selber einfach darin kennenzulernen und immer mehr Bewusstsein für sich selbst, für diese ganzen Dinge, die auftauchen, zu entwickeln. Und dieses Verständnis ist sehr hilfreich, um dann wiederum auch irgendwann die Wahl zu haben, zum Beispiel eine gewisse Verhaltensweise da einzusteigen oder die zwar zu sehen, aber eben nicht einzusteigen. Also irgendwann entsteht sowas wie eine Wahl, wie eine scheinbare Wahl, zu wissen, das automatische Programm, das ablaufen wird, ist so, aber ich habe jetzt eine neue Wahl. Ja? Ich habe eine Wahl, bewusster, wacher, authentischer, selbstbestimmter, mehr aus meiner Kraft heraus mit der gleichen Situation oder mit einer ähnlichen Situation umzugehen. Das nenne ich Empowerment, ja, also richtig aus dem erwachten Sein, aus dem Bewusstsein heraus, wer bin ich, zu reagieren, sozusagen die alte Geschichte neu zu verhandeln, bis nur noch Kraft und Freude und Klarheit übrig bleibt, ja, so dass man das Gefühl hat, es ist nichts passiert, ja. Das ist dann ganz interessant, das ist dann tatsächlich aus dieser Kraft heraus, aus der Klarheit, aus dem Selbst heraus, ist nichts passiert. Ja, es erscheint dann vollkommen unberührt, unverletzt und heil. Aber nur, wenn wir nicht, indem wir es bagatellisieren oder indem wir irgendwie in diese ignorante Haltung kommen, von da ist eh niemand, mag eine Zeit lang funktionieren, aber nicht lange, sondern indem wir das alles neu verhandeln, ja, und neu mit neuen Augen oder mit aus einer anderen Sichtweise drauf gucken. Und irgendwann aus dem Selbst raus, also aus dieser tiefsten eigenen Quelle auf die Situation gucken.
Würdest du sagen, die Natur des Lebens ist es, immer zu Heilung und Ganzheit und Bewusstheit zu fließen, oder würdest du sagen, was dagegen, die Widerstände und so, die sind natürlich auch Teil des Lebens und auch stark vertreten manchmal.
Also für mich ist die Bewegung des Lebens immer in Richtung Balance, also immer der Versuch auszugleichen, ja, in jedem System, ob im Körpersystem, im Energiesystem, im Familiensystem, in der Gemeinschaft, also im, ja, also wirklich vom Kleinen ins Große. Ja? In jedem System ist das Bewegen, ist die Bewegung hin zu Balance und zu Ausgleich. Zu Gerechtigkeit, ja? Wenn du so willst. Ja? Balance, Heilung.
Aber es gibt halt eben auch Menschen, die haben überhaupt keine Idee von Heilung und auch kein Bestreben dazu. Ne? Auf jeden Fall nicht bewusst.
Ja. Die sind aber auch innerhalb dessen einfach an ihrem Platz und ja, also es ist schon so, dass ich feststelle, dass Menschen mit schweren Schicksalen oder mit extremen Erfahrungen, die haben eher die Neigung, sich mit spirituellen Themen oder Sinnfindung oder mit dieser Frage, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her und wo gehe ich hin und was passiert da, gibt's mich oder gibt's mich nicht und gab's mich vorher schon oder wie, diese spirituellen Themen, die wären interessant für Menschen, die mit außergewöhnlichen Erfahrungen konfrontiert wurden, ja, bei sich oder bei anderen. Das scheint so eine Lücke entstehen zu lassen in diesem gleichförmigen, so vor sich hin plätschern und vor sich hin leben, ja.
Du bietest ja Satsang an, also wo Leute zu dir kommen, ich glaube auch Wochenende, ja, und eben Beratung per Telefon. Mhm. Die Leute, die sich dann bei dir melden, haben die meistens einen starken Leidensdruck oder ist das manchmal ganz diffus oder wie
Ja, manchmal geht es darum, einfach für sich Themen zu klären oder Fragen zu klären. Vor allem in der Satsang-Szene. Ich erlebe schon, dass viele Menschen verwirrt sind von verschiedenen Aussagen, von verschiedenen Sichtweisen und da für sich auf der Suche sind. Und dann zu hören, dass so ein Erwachen oder dieses Phänomen Erleuchtung im Prinzip was ganz Individuelles ist, ist für viele sehr befreiend. Also ja, es gibt ganz verschiedene Anliegen. Also, es geht grundsätzlich geht es immer darum, Licht ins Dunkle zu bringen oder zu verstehen, weshalb gerade so alles so passiert, wie es passiert und letztendlich einfach aus dem Wunsch heraus Frieden zu schließen damit. Ja? Immer die Frage, wie kann ich damit in Frieden sein oder ich schaffe es noch nicht in Frieden zu sein, was kann ich tun, was kann ich überhaupt was tun oder ist es einfach so, wie es ist? Also es geht immer um Bewusstsein, immer noch um eine Erweiterung des Bewusstseins und um gucken, was bringt mir Klarheit und was bringt mich persönlich auf eine gute Position, ja.
Ja, und du unterstützt die Leute dann eben für sich selber zu sorgen, zu schauen, was ist aufbauend, was hilft, was ist schön für mich, wo muss ich mich abgrenzen?
Ja, das Ganze geschieht ja ohne Konzept, das geschieht ja aus dem Moment heraus. Und dann tauchen bei mir verschiedene Impulse auf, die ich einfach weitergebe in dem Moment. Und ohne dass ich zum Beispiel viel weiß vom anderen oder einfach, also es geschieht aus dem Moment raus. Jemand spricht mit mir, mit seinem Anliegen und da ergeben sich oftmals ganz überraschende Einsichten oder einfach Impulse, die ich weitergebe. Ja? Und das geschieht nicht aus einem Konzept, sondern einfach aus dem Moment und aus dem mit dem anderen total da sein, wo er gerade ist. Und manchmal gibt es da auch energetische Phänomene, die für mich sehr, sehr schön sind mitzuerleben, dann einfach wirklich eins zu eins zu spüren, was ist da und mit dem anderen da einfach zu sein. Und manchmal passiert es dann, dass es einfach sich in Wohlgefallen auflöst oder einfach Frieden passiert oder tiefe Stille. Manchmal gibt es auch ganz eindeutige Handlungsimpulse, Hausaufgaben, die zu machen sind, ja, im Sinn von den Fokus halten im Körper oder den Fokus halten in der Gegenwart, in dem Moment. Also es ist ganz individuell und auch niemals gleich. Also wenn ich jetzt jemand einmal die Woche spreche oder dann ist es nie so, dass wir anknüpfen ans letzte Mal, sondern es ist immer so, dass ich es vollkommen vergessen habe und wir in dem Moment wieder neu und ganz frisch einfach starten mit dem, wie es dann ist und was dann für ein Anliegen da ist oder wirklich aus dem Moment raus, aus dem Selbst heraus zu gucken, zu schauen. Ja?
Aber du fragst die Leute nicht nach ihrer Geschichte, oder?
Nein. Nein. Manchmal ergibt sich, dass ich Dinge wahrnehme oder vermute, dass da ein Hintergrund ist, den man einfach kennt, wenn man sich mit systemischer Arbeit beschäftigt hat. Aber manchmal erwähne ich das dann auch, um es dem Klienten deutlicher zu machen, wie die Zusammenhänge sein könnten. Und es geht ja immer darum, darauf hinzuweisen, was er nicht ist. Ja? Also auch immer, immer ganz klar zu machen, du bist frei und das bist du nicht und das bist du nicht und du bist auch nicht die Struktur in der Familie, du bist auch nicht die Verhaltensweise, du bist nicht der Körper, du bist nicht das Gefühl. Und manchmal ist so eine Geschichte auch wichtig zu sagen, guck, das ist die Prägung, aber das bist nicht du. Ja? Aber ich brauche keine Geschichte, um zu arbeiten. Also das ist nur eben manchmal hilfreich, um Dinge zu erklären oder verständlich zu machen, dass einfach eine Entspannung passieren kann. Ja? Zu sehen, ah, das ist ja, das geht schon über Generationen so und ich habe die Chance, jetzt hier auszusteigen. Ich bin frei. Ja? Ich bin frei, wenn das gesehen wird, ja, dass ich das alles nicht bin.
Und das akzeptieren die Klienten auch, also dass du die Geschichte nicht brauchst, oder passiert da schon mal, dass jemand dann unbedingt seine Geschichte erzählen will?
Also fast nie. Das ist irgendwie anscheinend so nonverbal schon irgendwie klar. Und wenn jemand doch irgendwie sehr tief einsteigt in die Geschichte, dann ist es auch schon so, dass ich stoppe, ne? Dass ich dann sage, du stopp, das reicht mir schon an Info und wir brauchen nicht mehr. Ja? Es ist dann eher so, dass es blockiert, weil durch das Erzählen der Geschichte passiert ja oft auch eine Retraumatisierung. Ja? Und das möchte ich ja, also im besten Fall vermeiden. Ja? Es geht ja um Befreiung und es geht um Erkenntnis und um zurückkommen in die Kraft und zurückkommen in diese grundsätzliche Verbundenheit und Einheit mit allem, mit sich selbst. Und dann ist es oft störend, wenn die Geschichte oder die einzelnen Ereignisse erzählt werden. Ne? Aber die Menschen sind es eben gewohnt, weil gehst du zum Therapeuten oder zum Arzt und dann geht es ja drum, ja, besonders der Geschichte und den Ereignissen viel Aufmerksamkeit zu geben. Und das ist eben hier nicht so.
Was heißt jetzt Retraumatisierung? Also das heißt, das wird nach oben gespürt und kriegt dann viel Energie und oder wie kann man sich das vorstellen?
Also für mich ist es eine Kunst, in der Heilung eines, ein Trauma ist ja keine Krankheit, also in der Heilung der Folgen des Traumas, an der richtigen Stelle die Geschichte zu erwähnen, aber dann aus dem, die Bewegung geht dann in die Befreiung, in die Entladung. Und wenn ich nicht gut genug mit dem Klient in Kontakt bin und die Geschichte abfrage, dann geht die Bewegung eher in Richtung Kontraktion, eher in Richtung, das System macht zu, weil es zu viel ist. Ja? Weil die Erinnerungen ja da sind, die sind präsent, vielleicht mehr oder weniger bewusst und das System reagiert, aber in Form von Verschließen, von Zumachen. Und deswegen finde ich, ist es immer mit Fingerspitzengefühl verbunden, die Geschichte im richtigen Moment beim Namen zu nennen oder das Ereignis beim Namen zu nennen, aber eben genau zum richtigen Moment, wenn derjenige bereit ist und auch fähig ist für diese Bewegung, für diese Öffnung, für dieses Loslassen, für die Befreiung. Ja. Und alles andere ist für mich retraumatisierend, weil es wird angesprochen und getriggert und getriggert und je nachdem, wie gut derjenige schon fähig ist zu fühlen oder es bewusst im Bewusstsein zu haben, wir wissen nicht, was in der Tiefe passiert. Ne? Wir wissen nicht, was im Unterbewusstsein passiert. Also es ist für mich einfach eine ganz sensible Arbeit mit diesen Themen.
Und durch eine Retraumatisierung können sich irgendwie Strukturen noch verhärten oder stärker werden, oder?
Ja, es ist einfach so, dass dann zum Beispiel unnötig starke Ängste ausgelöst werden können, ja, oder derjenige die Behandlung oder den Weg gar nicht fortsetzen kann, weil er einfach zu stark getriggert ist und gar keine Fähigkeiten hat, richtig damit umzugehen, ja. Und das ist ja schade, wenn sich jemand auf den Weg macht und den Mut hat, zur Befreiung und zur Erkenntnis und sich damit auseinanderzusetzen, wer bin ich, und dann geschieht sowas wie ein zu viel an Information und so eine Art Rückkopplung, und das System macht einfach wieder zu. Manchmal dauert es dann Jahre, bis derjenige wieder an dem gleichen Punkt ist, ja, und vielleicht kommen neue Symptome dazu, ja, Ängste oder irgendwelche körperlichen Beschwerden. Und kein Mensch schließt dann noch darauf, dass vielleicht da ein Erwachensmoment war oder ein Moment, wo das System bereit war, sich zu öffnen und loszulassen, und das zum Beispiel nicht beantwortet wurde vom Lehrer oder vom Therapeuten in dem Moment. Also nicht in der Weise, dass Vertrauen und Entspannung passieren konnte, sondern eher dieses wieder zumachen. Ja, das ist schade.
Und du kannst ja total deiner Intuition vertrauen, dass du dann eben, dass dir im richtigen Moment das Richtige einfällt zu sagen oder einfach das Richtige da ist dann.
Ja, ich kann nur immer absolut präsent sein hier mit mir und so achtsam wie ich kann, ne? So achtsam mit mir und mit dem Spüren, mit den Impulsen, die hier bei mir da sind, und auch im genauen Sehen des anderen, und kann nur auch immer darauf vertrauen, dass es so liebevoll und so achtsam und so respektvoll läuft, wie es nur irgendwie geht, ja.
Natürlich. Aber von den Feedbacks, die du bekommst, weißt du, dass es funktioniert, ne? Dass es so ist.
Also es scheint so zu sein, dass auch schwierige Phasen relativ, ich sag mal, friedlich oder relativ sanft möglich sind, ja, durch eine ganz achtsame und ganz wache Begleitung, ja.
Und deine Qualifikation dafür hast du praktisch, besteht aus deiner Lebenserfahrung, weil du selber durch solche Prozesse gegangen bist, also weil da selber Heilung bei dir passiert ist.
Ja. Also es muss so sein, ja. Ich bin mir da selber, manchmal gucke ich mir selbst zu und bin da sehr dankbar und auch sehr, also staune einfach, was da möglich ist, und vielleicht weil ich mit klein auf mit solchen Themen konfrontiert war, ja, und beruflich dann in der Notaufnahme natürlich auch immer mit extremen Erfahrungen konfrontiert wurde. Ich kann das nicht erklären. Das ist einfach eine Fähigkeit, die da ist und die ich einfach versuche, sinnvoll einzusetzen und auf Dinge aufmerksam mache und Dinge ins Bewusstsein bringen kann und Dinge klar benennen kann. Und wenn es für andere dann als Befreiung wirkt oder als ein Schritt in die Freiheit, ein Schritt in die Klarheit, ein Schritt in die Selbstliebe, ein Schritt in den Frieden mit sich selbst, mit dem, wie es ist, dann bin ich da sehr dankbar, ja, und zufrieden damit.
Du nennst dich aber selber nicht Therapeutin, sondern
ja,
wie würdest du das bezeichnen, was du machst?
Ich würde sagen, dass ich einfach, ich nenne mich gern spirituelle Lehrerin. Das ist ein Begriff, der alles und nichts aussagen kann. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Therapeutin ist ein Begriff, der im Prinzip auch nur aussagt, dass man eben Menschen begleitet, aber im medizinischen oder psychotherapeutischen Sinne ist es halt gut, wenn man irgendwie Begriffe wählt, die, wo sich keiner irgendwie angegriffen fühlt in seiner Berufsehre. Und Bewusstseinslehrerin, spirituelle Lehrerin trifft es für mich am ehesten. Das ist so ein Bereich, wo ich mich aufhalten kann, ohne dass ich irgendwie irgendwelche Gesetze oder Grenzen verletze, ja, die es nun einmal einfach gibt, ja, in dem medizinischen oder therapeutischen Bereich.
Was ist Meditation für dich?
Meditation ist für mich ein Ausdruck von meinem Selbst. Das ist für mich der Mittelpunkt von mir oder von jedem Moment. Also das ist im Zentrum sein, wirklich im Zentrum sein, in mir selbst zu ruhen und den Moment, das Leben aus diesem Mittelpunkt, aus diesem Zentrum heraus zu leben. Das ist für mich einfach das Zentrum, der Mittelpunkt von allem. Das ist für mich Meditation. Also keine Technik, die ich anwende, sondern am Anfang ist es eine Technik, am Anfang ist es eine Übung, eine hilfreiche Übung, aber irgendwann bist du selbst die Meditation, ja? Also bist du in diesem, das ist wie ständig, da fehlen mir jetzt wieder die Worte. Das ist dann dieser Zustand, der kein Zustand ist, und dieses Dasein und dieses Erleben aus dem Zentrum heraus.
Und aus dem Moment
heraus. Aus dem Moment heraus, ja.
Und so formelle Meditation, also sich da mal hinsetzen und die Augen schließen und nach innen schauen, das kann schon hilfreich sein.
Ja, ne? Ja, das ist auch was immer wieder passiert und was sehr hilfreich ist und wonach ich auch Sehnsucht habe jetzt, wenn irgendwie gerade viel Tätigkeit war im Außen, dann wirklich sich bewusst hinzusetzen und wieder so zurückzukommen, ja. Also auf jeden Fall. Aber es ist keine Übung, die jetzt irgendwie gemacht wird, um irgendwo hinzukommen, sondern das ist da, und je nachdem, wie viel Aktion einfach da ist, immer wieder hierher zurückkommen. Das ist für mich, also es gehört dazu wie tägliche Hygiene und Essen und Trinken. Das ist irgendwie Bestand, ganz natürlich, das ist selbstverständlich.
Wenn zu Meditation irgendwie ein Umzug kommt, also zu machen dann ist es einfach nicht mehr, dann ist es nicht mehr authentisch, oder?
Doch, also ich finde Meditation ist ein wesentlicher Bestandteil dieser inneren Reise oder dieser inneren Arbeit, und das ist auch schon das, was ich immer wieder empfehle, weil meine Erfahrung ist, dass durch Meditation und durch Satsang sich ja tatsächlich auch die ganzen Verschaltungen und diese Aktivität des Gehirns, also das verändert sich ja tatsächlich, das ist ja nachweisbar, ja. Und wir kommen erstmal, sehnen wir uns ja danach, nach diesem Zustand von Meditation, von Stille, von einfach einen anderen inneren Raum zu betreten. Aber irgendwann reagiert dieses ganze System, verändert sich, es werden neue Verschaltungen geknüpft, es passiert einfach physisch ganz viel, und irgendwann sind wir generell in diesem Zustand, ja. Also das ist ja überhaupt die Grundvoraussetzung erstmal, um überhaupt in einen anderen Bewusstseinszustand zu kommen, um überhaupt erstmal zu begreifen, was meint ihr denn eigentlich mit aus dem Selbst heraus leben, aus dem Selbst heraus die Situation irgendwie fühlen, meistern, sehen, ja. Wenn wir normalerweise in dieser Konditionierung leben und sind, wir können das nicht sehen, wir können das nicht erfassen, weil das ist einfach so eng und so, es erscheint uns so echt, aber es ist ja nicht echt. Es ist ja das, was wir gesagt bekommen haben, was echt ist. Aber das fällt ja weg, je mehr du meditierst, je mehr du zu dem Wirklichen kommst, je mehr du erkennst, was eigentlich Bestand hat und was immer da ist, desto mehr fallen ja diese ganzen Strukturen weg, die vorher scheinbar so real waren, ja? Und das geschieht durch Meditation, wird es auf jeden Fall unterstützt und auch beschleunigt, ja? Also meiner Meinung nach, ja?
Was verstehst du unter Gnade und wie spielt Gnade bei Heilung mit?
Das ist eine schwierige Frage. Für mich ist Gnade wenn Menschen in ganz schwierigen Phasen oder Emotionen oder körperlichen Erfahrungen gleichzeitig die Erfahrung machen, total getragen zu sein, total geborgen zu sein, totalen Frieden spüren. Das ist für mich Gnade. Das ist für mich ein Ausdruck von Gnade. Also wenn zum Beispiel ein Mensch starke körperliche Schmerzen hat, zum Beispiel bei einer Krebserkrankung im finalen Stadium, ja, und dieser Mensch diese Schmerzen erlebt und in dieser Hingabe einfach die Gnade erlebt von einer bedingungslosen Liebe, von einem Getragensein währenddessen, so diese Verbindung zum Göttlichen, das, was uns trägt, also wenn das da ist, wenn das erlebbar ist für den Menschen in diesem Körper, das ist für mich Gnade. Wenn wir in diesem Körper, in diesem Menschsein das tiefe Gefühl haben, wir sind getragen, da ist etwas. Ja? Da ist etwas, was uns trägt, was immer da ist und was uns in jedem Moment mit unerschöpflicher Liebe versorgt, ja, mit Segen, mit Licht, mit Frieden, mit, ja, einfach diese, was uns die Erfahrung machen lässt, dass wir eins sind und dass wir göttlich sind. Das ist für mich Gnade.
Ich glaube, ich würde es den Begriff ein bisschen breiter sehen, nämlich das eigentlich alles, was das Leben uns gibt und auch alles, was zur Heilung hilft, jetzt alle Umstände oder dass jemand zum Beispiel auf dich aufmerksam wird und dass da was passieren kann durch eine Beratung oder so. Mhm. Das ist eigentlich alles, was zur Heilung und zum schöner sein und zum Leben, dass das ja irgendwo Gnade ist. Ne?
Ja. Ja. Also ich habe es jetzt einfach rausgepickt, ja, aus meiner persönlichen Erfahrung, wann ich Gnade, was ich als Gnade erlebt habe oder in der Begleitung von Menschen als Gnade erlebt habe. Das ist so tief berührend, weil es uns direkt in Kontakt bringt mit dem, wonach wir suchen. So. Das ist so Gott in Aktion, ja. Gott in Präsenz, Gott im direkten Erleben. Ja.
Im Leben gibt es ja viele Strömungen, ne? Also einmal jetzt die Strömung zur Heilung, zur Gesundung, zum Glücklichsein. Aber andererseits gibt es eben auch Widrigkeiten und Kräfte, die sich gegen Aufdeckung und Gerechtigkeit stellen. Wie erlebst du das? Sind das unterschiedliche Energien oder würdest du das sogar als Wesen bezeichnen? Oder wie macht es überhaupt Sinn, das in Worte auszudrücken?
Also manchmal scheint es so, als ob wir dagegen kämpfen müssten und ob das eine so eine Heilung oder so ein Erwachen verhindert, ja, oder so eine Befreiung verhindert. Aber beim genaueren Hinsehen ist es nicht so, ne? Beim genaueren Hinsehen sind die Widerstände genau das, was uns im Prinzip in die Kraft bringt. Oder es sind auch die Widerstände genau das ist einfach Teil von diesem Hell und Dunkel. Also das ist einfach erstmal dieses duale Spiel. Und wenn das als Spiel gesehen wird, dann ist es so eine Art Kräftemessen. Und dieses Kräftemessen, das macht manchmal Spaß und manchmal ist es sehr anstrengend und manchmal hat man keine Lust mehr und sieht auch keinen Sinn da drin. Aber im Grunde ist es dieses duale Spiel von Licht und Schatten oder Hell und Dunkel. Aber generell ja, es ist immer wieder der Hinweis auf dieses Spiel, ja. Und wenn wir es zu ernst nehmen, dann macht's keinen Spaß mehr, ja. Und für mich, also ich habe immer wieder erlebt, dass die größten Widerstände oder die scheinbaren Blockaden sich am Ende wirklich in Ressourcen verwandeln oder in Kräfte verwandeln, ja. Das ist scheint dazu zu gehören, ne? Zu dem Spiel der Befreiung gehört auch das Spiel der Widerstände oder das Spiel der Widersacher, ja, so.
Ach, weil du würdest es nicht als Wesen sehen, ne? Auch wenn das vielleicht mal so erscheinen kann, aber.
Nee.
Und was sind Engel für dich?
Göttliche Kräfte? Ausdruck unseres wahren Selbstes. Hilfreiche, unterstützende Kräfte aus der geistigen Welt, die genauso real oder irreal sind wie wir. Ja? Und ne, auch da finde ich es wichtig, wenn da persönliche Erfahrungen da sind, ja, mit Kontakten, mit Erlebnissen vielleicht sogar, dann kann das zutiefst beglückend und berührend sein, ja. Dann kann das einfach als große Kraftquelle genutzt werden. Und aus dem Blick des Absoluten ist es genauso irreal wie wir jetzt, ja. Es ist einfach eine Form in einer anderen Energiedichte. Genauso eine Form wie hier diese physischen Körper, eine feinstofflichere Form. Genauso real oder irreal wie wir. Nur ohne diese menschlichen Strukturen, also schon ein Ausdruck von größerer Freiheit oder größerer Nähe zur Wirklichkeit. Ja, so ist es für mich.
Was verstehst du generell unter geistiger Welt?
Naja, das ist ja, wie gesagt, das ist diese irdische Welt mit diesen ganz manifesten Formen, ja. Und dann gibt es ja auch wesentlich feinstofflichere Welten und Energien, ja. Also es gibt die geistige Welt im Sinn von es geht ja nichts verloren, es ist ja immer alles da. Ja? Es ist immer alles da in irgendeiner Art von Energiequalität oder Frequenz oder Schwingung. Und dann ist eben das, was wir sehen können, was scheinbar ganz real ist, das ist eben diese Welt, diese Formen. Und dann gibt es ja eben auch diese verschiedenen Abstufungen. Es ist ja, es geht ja nichts verloren im Universum. Es ist ja immer alles noch da. Es ist ja nichts weg. Wo soll es denn hingehen? Es ist ja immer alles da. Und das ist für mich einfach diese andere Welt oder diese feinstoffliche Welt, ja.
Es gibt ja Menschen, für die ist Wiedergeburt ein Thema. Mhm. Und ich finde also die Einstellung ganz gut, dass es möglich ist, Erinnerungen mitzubringen oder aufzuschnappen, aber dass das nicht heißt, dass die Person weiterlebt. Ne? Also das Leben ist immer frisch und neu, aber es kann durchaus sein, dass aus einem großen Pool von Erinnerungen oder Energien was mitgebracht wird. Ne? Mhm. Würdest du das auch so sehen oder was würdest du zur Wiedergeburt sagen?
Also ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Ne? Ich glaube, keiner von uns kann das wirklich überblicken, wie das tatsächlich ist. Ja? Aber meine Erfahrung ist, dass wenn der Mensch am Ende dieses physischen, also dieses irdischen Lebens nicht im Frieden ist, also das Körper-Geist-System ist nicht im Frieden, nicht im Einklang mit sich und dieser Körper fällt weg, dann bleibt eben das, was dann noch bleibt, also es bleiben die verschiedenen Körper. Ich würde jetzt, also ich sage jetzt mal Seele, ja, Seele im Sinn von, und ich glaube schon, dass dann diese Form, also eben zwar im feinstofflicheren Sinn, aber diese Form, die noch da ist mit den ganzen energetischen Ladungen, unerledigten Emotionen, Gefühlen, Themen, ich sag mal, einen neuen Körper kreiert oder sucht, der im Sinne von Resonanz genau, ja, sich das erschafft, damit diese Themen zum Abschluss kommen können, also damit da Frieden gefunden wird. Ja. Also es ist ja nicht so, dass jeder, der jetzt seinen Körper verlässt oder der Körper ihn verlässt, dass der dann einfach vollkommen im Jetzt aufgeht, ja, oder vollkommen wieder zurück zur Quelle geht im Sinn von Erleuchtung. Das ist ja nicht so. Ansonsten würden wir, es gibt ja so viele Berichte von Erfahrungen mit Verstorbenen, die dann einfach noch scheinbar da sind und noch scheinbar Kontakt suchen oder noch nicht im Frieden sind. Also ich finde schon, da ist überall was dran, ne, an diesen Themen. Und wenn dann dieses Energiesystem in Frieden kommt, dann kann sich sozusagen entspannen in dieses Große, ja, in dieses Göttliche. Und so lang ist die Bewegung immer wieder da, sich zu inkarnieren. Immer wieder. Um letztendlich nach Hause zu kommen, in Frieden zu kommen und zu sich zurückzufinden, zu diesem Licht oder zu dem, was wir sind, ja, zu Gott.
Aber es ist nichts, was sich da irgendwie fortsetzt, ne? Oder?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht genau. Also mein da bin ich noch nicht so ganz mit meinen Forschungen irgendwie so weit vorgedrungen, weil ich einfach immer wieder feststelle, es gibt Aspekte, die werden einfach mitgebracht. Ja? Also natürlich sind Säuglinge unschuldig im Sinne von rein und frisch und trotzdem gibt es da eine Prägung. Ja? Trotzdem gibt es da schon eine Prägung und die hat erstmal nichts mit dem Vorgeburtlichen oder mit der Schwangerschaft zu tun. Da ist schon was Individuelles, was mitgebracht wird. Und wenn ich mir jetzt die heutigen Kinder so angucke, gerade die Kinder, die nicht reinpassen und nirgendwo reinpassen, und die haben ihre ganz eigenen Themen. Ja, die haben ihre ganz eigenen Themen, und da spiegeln sich oft Themen, das ist nur aus dieser Reinkarnationstheorie zu beschreiben oder zu verstehen. Und wenn ich aus diesem Blick dann auf die Kinder schaue und mit denen oder mit den Eltern über diese Ebene arbeite, gibt es oft erstaunliche Ergebnisse oder Heilungen oder Entspannungen im System. Ne? Also irgendwie wird da doch was, führt sich da was fort, ja? Es führt sich was fort. Aber ob das jetzt also ich kann auch nicht bestätigen, dass das jetzt eine Person ist, die immer wieder, das stimmt auch nicht so ganz. Also so ganz, es gibt da verschiedene Ansätze und Aspekte, die ich da beobachte. Teilweise kommen die Kinder auch und haben wirklich kollektive Themen im Gepäck, ne? Machen Aufmerksamkeit auf so starke Themen wie das Dritte Reich zum Beispiel. Meine, woher soll ein 8-jähriger Junge die Ambitionen haben, in der Schule Hakenkreuze auf die Tafel zu malen? Ne? Was ist da los? Ne?
Naja, man könnte auch sagen, er hat mitgekriegt, dass das wie Erwachsene darauf reagieren und will halt ausprobieren, wie das jetzt ist. Ne?
Das kann man alles sagen, aber wenn man halt genauer hinguckt, dann merkt man schon, da ist, also ich glaube, dass das einfach viel größer ist und viel umfassender und viel komplexer, als wir das ermessen können. Das ganze, die ganze Reinkarnationstheorie und das ganze Spiel können wir nicht überblicken. Das ist also das, was ich eigentlich sagen will. Und wir können nur versuchen, einigermaßen den Blick ganz weit zu stellen und damit zu sein und offen zu sein für das, was da aus unserem Selbst kommt, an Impuls, an Heilungsvorschlag, an, ja, wie kann man damit umgehen.
Hast du viel mit dem Phänomen zu tun, dass eben Kinder auftauchen, die ja einfach nicht mehr angepasst sein wollen und nicht nur nicht mehr wollen, sondern gar nicht können, die auch die Energie dafür haben.
Ja, also dieses ganze Thema der ADHS-Kinder, die autistischen Kinder, scheinbar autistischen Kinder, auch das Thema Hochbegabung, das sind alles Kinder, die auf der einen Seite vom Bewusstsein her, vom Reifegrad her im Prinzip die Grundlage sind für eine mögliche neue Welt, ja, in einem anderen Bewusstsein. Und gleichzeitig können die, also diese Konditionierung, die normalerweise im Kindesalter stattfindet, logischerweise, die ist da nicht so einfach möglich, ja, sondern das braucht da die Sozialisierung und diese Anpassung an die Gegebenheiten der Gesellschaft, der Familie, ist da nicht ohne weiteres möglich. Das ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Und da ist halt die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, diese Kinder anzupassen, und inwieweit müssen sie sich anpassen, um zu überleben und auch in der Familie zu sein, auch integriert zu sein. Denn gleichzeitig leiden diese Kinder ja sehr, ja, weil sie eben nicht dazu gehören. Aber für mich haben diese Kinder eben auch dieses Potenzial an, oder dieses, das Potenzial, was wir eigentlich zur Verfügung hätten oder haben, haben diese Kinder zur Verfügung, aber sie können es nicht nutzen. Sie können diese PS, die sie zur Verfügung haben, nicht umsetzen, weil die Gegebenheiten nicht da sind, weil zu wenig Menschen um diese ganzen Hintergründe wissen, ja, weil die Strukturen zu eng sind, die Anforderungen, dass Kinder funktionieren und einfach dem System angepasst werden, die sind die sind einfach da, ja. Und dann fallen die Kinder aus dem Raster. Und wenn sie Glück haben, haben sie einen Erwachsenen, der zumindest ahnt, was da für ein Potenzial drin steckt, für ein Reichtum, für eine Intelligenz, ja, dahinter steckt.
Was bewirkt das dann, wenn so ein Erwachsener da ist?
Schadensbegrenzung und die Möglichkeit, dass diese Kinder das, was sie sind und das, was sie wissen und was sie bringen wollen, dass sie das bewahren können als Schatz und dass das nicht kaputt gemacht wird. Dass nicht die Anpassung so erfolgt, dass diese Kinder im Prinzip sich selbst völlig verleugnen müssen, so wie wir fast alle die Erfahrung gemacht haben. Wir sind so verbogen worden, wir mussten uns so verbiegen, wir mussten uns so anpassen, um geliebt zu werden, um dazu zu gehören, um eben alle diese umzu. Und wenn es einen Betreuer gibt, einen Lehrer, einen Elternteil, einen Freund, der diesen Kindern oder der dieses Kind sieht, so wie es ist und die Bedürfnisse sieht, das ist ein Segen. Dann hat das Kind die Chance, sich zwar anzupassen, aber eben nur so viel, wie es muss, ja, wie es irgendwie notwendig ist, und trotzdem das noch zu bewahren, was es an Potenzial mitgebracht hat, um vielleicht irgendwann mal ein Stück weit die Gesellschaft zu beeinflussen, ja, im Sinn von Befreiung, von Wahrheit, von Bewusstsein, von authentisch sein, ja.
Kennst du positive Beispiele? Also diese Kinder gibt es ja schon länger, schon, die werden ja auch älter, und du hast sie auch vielleicht verfolgt. Kennst du positive Beispiele, wie Kinder später als Erwachsene oder als junge Erwachsene doch sich selber leben konnten, das Leben, ihr Potenzial leben können und vielleicht auch eben noch eine positive Wirkung auf andere haben? Gibt es da Beispiele?
Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber mir fallen eben ganz viele Kinder ein, die es geschafft haben, diesem immensen Druck und dieser Manipulation und dieser Gewalt, die hier herrscht, doch irgendwie dem was entgegenzusetzen, nämlich eine unglaubliche Stärke, ja, so eine seelische Reife und Stärke, die da ist, und Klarheit. Und ja.
Und auch also so weit sich nicht haben verbiegen lassen, dass sie als Erwachsene ein glückliches Leben führen können.
Also ich würde mich als solches Kind bezeichnen. Das ist das, was mir einfällt, ja. Ich glaube schon, dass ich dass ich da das beste Beispiel bin, dass das, was wir sind, wird nicht zerstört, ja, durch nichts und durch Gnade gibt es eben auch immer wieder die Möglichkeit, dann doch sich Gehör zu verschaffen und gehört zu werden und auch ernst genommen zu werden und vielleicht auch ein Stück Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft, ja, so wie sie ist, ja, immer mit dem Hinweis, genauer hinzugucken und in Frage zu stellen, ja, und kritisch zu sein mit allem und auf jeden Fall hier ein eigenes Wertesystem zu entwickeln und immer wieder zu überprüfen, stimmt das denn, was mir beigebracht wurde, stimmt das denn, was mir über mich erzählt wurde, ja, und das erlebe ich bei diesen Kindern, also genauso wie ich es bei mir erlebt habe, dass das massiv in Frage gestellt wird, ja, durch diese Kinder und die sich einfach nicht durch irgendwelche Holzköpfe, ne, die Autorität spielen, oder dass die sich dadurch nicht beeindrucken lassen. Ne. Die hören einfach nicht, die reagieren einfach nicht, die funktionieren einfach nicht, es sei denn, sie haben das Gefühl, da sitzt jemand, der ist präsent und der ist wahrhaftig und authentisch, und ansonsten passiert nichts, ja, gibt's keine Reaktion. Ja. Aber es kostet eben Mut, ne? Auch als Eltern da auf der einen Seite das Kind zu animieren, ein Stück weit sich anzupassen, ne? Um sich nicht noch schwerer zu machen und wirklich auch sozial irgendwie fähig zu sein, das ist ja auch wichtig. Und auf der anderen Seite aber hinter dem Kind zu stehen und zu sagen, das ist grundsätzlich eine Fähigkeit, die möchte ich nicht kaputt machen. Ne? Ich möchte mein Kind nicht brechen, ich möchte ihm das Gefühl geben, es ist gut, dass du hinterfragst und so bleib in deiner Kraft und vertrau dir. Aber es gibt einfach Regeln, die müssen eingehalten werden, ne? So, damit es einfach grundsätzlich funktioniert. Also. Und dafür braucht es einfach ein gewisses Bewusstsein als Erwachsener, ja, sonst ist es unmöglich.
Ja, manchmal müssen ja auch Kinder in Situationen zurückgehalten werden, die wirklich lebensgefährlich für sie sein könnten.
Ja.
Ne?
Ja, und nicht nur das, es ist ja einfach auch ein gewisses Maß an Frieden oder an Ruhe im eigenen Leben ist ja auch wichtig. Auch diese Kinder, die halten ja nicht ständig einen permanenten Stress aus. Ja? Also auch im nervlich und psychisch, und diese Kinder sind eh schon wahnsinnig hohen Stress ausgesetzt, ja, und Streitereien und Konflikten in der Schule und mit den Lehrern und mit den Erziehern und mit den Eltern und mit den Freunden, und das ist einfach so, dass die Kinder auch an ihre Grenzen kommen, einfach an die physische Belastbarkeit, ja, und dann ist es gut, da einen Rahmen zu schaffen, zu sagen, du, es ist nicht notwendig, an jeder Front zu kämpfen, ne? Sondern guck, wofür du die Kraft einsetzt und guck, wo du rebellierst und schalt dein Gehirn ein, ja? Was wirklich sinnvoll ist. Und es gibt einfach Dinge, da ist es völlig blödsinnig, dagegen zu kämpfen, ja? Weil die Dinge sind erstmal so, wie sie sind. Und also da so in dieser Gratwanderung an der Seite zu sein, ne? von dem Kind und zu sagen, ich bin da, aber ich sehe auch, wer du bist, und ich sehe, was du vorhast, aber trotzdem gibt es hier gewisse Gesetze und Regeln, und ich zeig dir, wie du hier leben kannst, ohne dich groß zu verbiegen, das Spiel zu kennen, ein Stück weit so tun, als ob man mitspielt, also schon auch in diesem erwachten Bewusstsein zu sein, eigenverantwortlich, aber eben nicht so, dass man sich im Prinzip ständig völlig aufreibt und kaputt macht. Ja.
Wie weit ist körperliche Betätigung, also oder vielleicht sogar richtig körperliche Verausgabung für Kinder wichtig, also um ihre Energien zu leben?
Also, meinst du das jetzt entwicklungstechnisch gesehen?
Ja, oder ich kenne also in meiner Verwandtschaft zum Beispiel eben ein Kind, was ich so ein bisschen so einordnen würde, dass es sehr rebellisch ist, und also dem tut es dann sehr gut, wenn es sich körperlich sehr viel betätigt, also wenn es viel sich bewegt, viel läuft, viel spielt, viel schwimmt und Sport macht. Ja. Das ist irgendwie dann ein Ventil. Dann,
absolut, ja. Und der Körper ist ein wesentlicher Bestandteil, weil gerade diese Kinder oft sehr wenig Bezug haben zu ihrem Körper oder sehr wenig Körpergefühl haben und auch die ganze Motorik, Grobmotorik und Feinmotorik ein Stück weit auf der Strecke geblieben ist, weil eben der ganze Intellekt und das Ganze meistens hier oben abläuft und der Körper nicht so gut verbunden ist damit. Ja? Und dann ist Bewegung oder Sport oder auch so alles, was mit dem Körper zu tun hat, auf jeden Fall hilfreich. Auch um Vernetzungen zu knüpfen und einfach, dass das Zusammenspiel besser läuft. Ja? Dann werden die Kinder auch ruhiger. Ne? Das hat also nicht nur mit diesem Auspowern zu tun, sondern es gibt auch ein gegenteiliges Phänomen, dass die Kinder dann noch mehr aufdrehen, ne? Durch körperliche Bewegung. Also der Stresspegel noch höher wird statt niedriger. Im ersten Moment sind sie zwar ausgepowert, aber eigentlich hat sich weiterhin ein Stress aufgebaut, sondern es ist eher wichtig, so ein Zusammenspiel zu bekommen, dass die Gehirnhälften einfach gut miteinander arbeiten und diese ganze Verschaltung einfach funktioniert. Ja? Das ist der ganze Bewegungsablauf und sich zu spüren, das ist eigentlich das, was dann Entlastung bringt. Ja.
Und wie wird das erreicht oder gefördert?
Naja, es gibt ja viele, viele Angebote heutzutage, ne, in dem Bereich, also Psychomotorik oder Klettern zum Beispiel, ja, oder also ganz normaler Sport wie Kampfsport oder Fußball, also die ganz klassischen Sachen, aber eben auch diese ganz gezielten Sachen, wie die dann eben therapeutisch eingesetzt werden, ne, um Verbindung zu schaffen zwischen hier oben, ne, Aktivität und dem Körper, ja. Dieses unendliche Potenzial, ne? Diese ganze PS, diese hohe PS-Zahl auf den Boden zu bringen. Ja.
Navia, du hast verschiedene Bücher geschrieben und veröffentlicht. Und ich würde mal gerne darauf eingehen.
Ja.
Hier das erste, in Wahrheit ist es reines Licht. Vielleicht kannst du es mal zeigen und was drüber sagen, wie es entstanden ist.
Genau, das ist ein Buch. Ich beschreibe da aus meiner Sicht, also aus der Sicht des Selbstes, aus der Sicht des wahren Selbstes, verschiedene Themen. Zum einen das Thema Erwachen, Erleuchtung, aber dann auch sehr konkrete Themen aus eigener Erfahrung, das Thema Autismus und ADHS. Habe auch was geschrieben über Geld, ja, über den Wert des Geldes. Und das alles eben aus der Sicht des wahren Selbstes.
Wann ist es entstanden, das Buch?
Vor 3 Jahren, 3 oder 4 Jahren. Genau.
Und vielleicht kannst du mal drin blättern oder... Also das sind nicht so kompakte Texte, sondern...
Das ist hier zum Beispiel über das Thema Schmerz, habe ich was geschrieben. Ich werde mal gucken, das ist schon so lange her. Das Thema Autismus. Auch so die Erfahrung, wie es ist, aus dem Selbst heraus wirklich damit zu sein und diese Kraft auch zu spüren. Was bedeutet es wirklich zu lieben? Ja? Also was bedeutet es, diese Erfahrung zu machen aus der Liebe heraus und dann auch zu entdecken, wie stark transformativ diese Kraft ist, ja, zu lieben. Dass tatsächlich Veränderungen passieren können bei dem Kind, einfach nur durch die Kraft des Liebens, ja, des total damit Seins, ohne Widerstand und sich total davon berühren zu lassen. Darüber schreibe ich jetzt hier zum Beispiel. Ja. Es ist, dass sich Verhaltensweisen, die medizinisch ja scheinbar nicht therapierbar sind, so nach dem Motto, damit müssen sie leben, das ist so, muss man sich eben anpassen und die Erfahrung zu machen, nein, das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht und die Erfahrung, das ist eine sehr persönliche Erfahrung und darüber schreibe ich halt in diesem Buch, ja, was es bedeutet zu lieben und wie groß die Kraft der Liebe ist. Ja, dass es möglich ist, ja. Zum Beispiel auch Dinge einfach nicht hinzunehmen, die von der Schulmedizin einfach mal so aufgestellt werden, ja. Zum Beispiel im traumatherapeutischen Bereich, wenn der Mandelkern verletzt ist, ist der nicht heilbar, der kann sich nicht regenerieren, der kann sich nicht entspannen, das stimmt nicht, ne? Das ist einfach nicht wahr. Und solche Dinge, da bin ich dann auch die Rebellin, die sagt, nein, das ist habe ich erprobt und das habe ich ausprobiert und das ist meine Erfahrung nicht. Also das stimmt nicht. Und damit dann anderen Eltern zum Beispiel oder anderen Menschen Mut zu machen, zu sagen, hör da nicht auf, ne, an der Stelle. Ne, gib nicht auf, das stimmt so nicht. Ne. Da gibt es eine Kraft in dir Und ich meine, Jesus hat uns gezeigt, es gibt die Kraft der Wunder, und die Kraft der Wunder ist nichts anderes als diese totale bedingungslose Liebe, damit zu sein, ja, und das total in sich aufzunehmen, was da ist. Und damit können Veränderungen stattfinden, die wir dann als Wunder bezeichnen, ja. Energien, die sich verändern über Bewusstsein. Und nur weil die Menschen sich da Grenzen gesetzt haben und denken, sie wissen, wie was funktioniert, heißt es nicht, dass es so ist. Also meine Aufforderung ist immer, zu hinterfragen und zu gucken, ob die Grenze nicht doch noch erweiterbar ist, ne? Und da gibt es noch so viel mehr, als wir wissen. Ja. Wir sind am Anfang, wir sind in den Kinderschuhen, was das alles betrifft.
Wie ist das Schreiben für dich passiert? Hattest du ungefähr ein Konzept im Kopf oder hast du einfach den Impuls gehabt und dich hingesetzt und es ist dann so geflossen? Ja. Wie war das?
Ja, das ist immer so schon so von Anfang an, dass dann ein sehr starkes Bedürfnis da ist zu schreiben, und dann schreibt es. Es schreibt, und manchmal sind sehr spezifische Themen, gerade wenn ich sehr stark persönlich berührt bin von was, von einem Thema, dann gibt es irgendwann den starken Drang zu schreiben, aus dem Selbst heraus zu schreiben. Und dann gucke ich mir dabei zu und ja, das ist dann sehr kraftvoll, ja. Auch für mich sehr kraftvoll, das dann nochmal zu lesen und zu sagen, ah, ja, das ist so in Worte gefasst, ne, so zusammengefasst, was passiert ist, ja.
Kommt das praktisch druckreif dann für dich, oder?
Ja, bis auf, ja, ein bisschen Grammatik, ein bisschen schöner vielleicht, die, ne, so der Satzbau ein bisschen verfeinern, aber ansonsten ist es alles...
Inhaltlich kommt das und steht
ja,
so.
Genau, komplett, ja.
Dann hast du ein Buch rausgegeben, Nabias Tagebuch.
Ja, das ist das praktische Alltagsbuch. Es ist praktisch für jeden Tag eine Begleitung, ein sich erinnern an das, was wesentlich ist, an das, was wir sind. Und das wird sehr gerne genommen, einfach um sich, ja, jeden Tag so morgens auf den Fokus zu setzen und dann wirklich auch sich damit durch den Tag begleiten zu lassen, durch die Situation. Soll ich mal vorlesen für heute?
Für heute, ja.
Also heute ist der 31. Juli und da steht: Es ist nicht wirklich deine Entscheidung, ob ich, dein wahres Herz, dich ganz durchdringe, in welcher Geschwindigkeit und wie dieser Prozess verläuft. Es passiert, wenn es passiert. Du kannst es nicht forcieren, noch verhindern. Doch wenn du die Sehnsucht spürst, dann bin ich da, denn es ist meine. Das sind manchmal meditative Texte, die dann einfach so anregen, damit zu sein. Manchmal auch ganz konkrete Aufforderungen, mit dem Körper zu sein oder zu atmen oder auch so kleinere Gebete, die drin sind, ja, die einfach immer wieder so diese Rückverbindung und Erinnerung herstellen auf das Wesentliche.
Und das ist jetzt immer auf den Tag bezogen, aber nicht jetzt aufs Jahr. Das heißt,
genau,
man kann dann, also, das kann man also für 2013,
genau,
14 dann genauso,
genau,
nehmen wie 2013.
Genau, ja. So, das wird gerne genommen, um sich jeden Tag so zu fokussieren. Und es wird auch oft berichtet, dass es immer passt, ja. Gerade zu dem Moment, wenn jemand aufschlägt und sagt, ach, ich brauche jetzt gerade mal was, und dann schreibt jemand eine E-Mail und sagt, also was da heute steht, das passt genau, das habe ich genau gebraucht, so wie man es von Tarotkarten auch kennt oder so. Und das passt ja dann irgendwie immer. Ne, so.
Ja, man kann es praktisch wie ein Tarot benutzen. Also entweder man guckt den aktuellen Datum nach oder man schlägt was auf, wo man das dann vielleicht guckt, ob das für jetzt den Moment oder für den Tag stimmt.
Ja,
ne?
Ganz genau. Ja.
Und dann gibst du die Briefe aus der Stille heraus.
Ja.
Und genau. Für 2013, die sind jetzt auch erschienen.
Ja, also die Briefe aus der Stille, die schreibe ich seit 1999. Und für dieses Jahr, also ist schon komplett alles geschrieben, für das komplette Jahr 2013, das heißt Nabia, ein Leben voller Liebe. Und ja, die sind jetzt bei mir erhältlich. Also, ja, genau.
Und das sind die gleichen Briefe, die du auch per E-Mail verschickst,
genau,
ne, regelmäßig.
Wer aber bei mir den Newsletter angemeldet hat, bekommt den Brief jeden Monat. Und es ist auch immer hilfreich, also es trifft immer so den Zeitgeist, so diese Qualität des Monats, ja, auf dieser Zeitebene, um was geht's, wovon werde ich berührt, was sind so die Einflüsse, und ja, wie kann ich mich da unterstützen, wo ist mein Fokus, ja, worum geht's gerade. Und im Thema August, bei dem Brief vom August geht's zum Beispiel um das Thema Fülle, ja, also wirklich da offen zu sein für jegliche Erfahrung, dass aus jeglicher Erfahrung Fülle kommen kann, ja? Reichhaltige Erfahrungen, reichhaltige Gefühle, und wenn die nicht bewertet werden, entsteht immer Erfolg und immer Glück und immer Freude, ja? Also es bleibt immer was, es wird uns nichts genommen, es ist kein Mangel, es ist immer reichhaltig, was das Leben uns gibt, wenn wir es nicht bewerten. Ja.
Und diese Briefe aus der Stille, die gibt es also auch als ältere Bände von anderen Jahren. Ne?
Genau, das ist das hier, Liebe ist die Wahrheit, ist letztes Jahr entstanden. Das sind die Briefe von letztem Jahr. Dann gibt es die Briefe von 2008 bis 2010, durch die Dunkelheit ins Licht. Und dann gibt es noch die ersten Briefe von 1999 bis 2001. Liebe ist alles, was ist. Dazwischen gibt es eine Pause, weil ich da meinen Sohn bekommen habe und erstmal damit beschäftigt war. Deswegen gibt es da eine Lücke zwischen den Briefen. Ja.
Und hast du selber verlegt alle? Also
ja.
Die sind über dich zu beziehen,
ja, genau.
Über
die
deine Homepage.
Auch jedem, genau, entweder bei mir mit direkter, also mit persönlicher Widmung, wenn jemand möchte, oder über jeden Buchhandel oder Amazon oder.
Ah ja.
Ja.
Also kann man auch normalen Buchhandlungen bestellen, wenn
genau,
man den Titel weiß,
normal.
Oder dich, Nabia,
genau.
Als Autorin.
Genau.
Ja.
Entweder
ja.
Carmen Stern oder Nabia.
Mhm.
Ja.
Gut. Gibt es von dir noch ein Thema oder irgendwas, was du gerne sagen möchtest?
Also das Thema mit den Kindern, das liegt mir einfach ganz arg am Herzen. Und ich glaube, es gab schon mal einen Aufruf, aber das ist einfach jetzt gerade da, wenn da ich würde mich einfach freuen, wenn da mehr Interesse wäre, ja, diese Kinder aus dem Sein heraus, aus diesem Selbst heraus zu begleiten, und würde mich sehr freuen, wenn da Anfragen kommen, ne? Auch Vorträge zu halten oder Gruppen zu gründen. Ne? Also es gibt ja eine Gruppe, beziehungsweise die Idee einer Gruppe Pädagogik des Herzens, nur ist diese Gruppe bis jetzt noch nicht so richtig zustande gekommen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es da Interesse gibt und Anfragen gibt von Schulen, von Kinderärzten, von Frühförderstellen, von ja, einfach diese Sichtweise einfach zu transportieren, ja. Weil die Kinder liegen mir sehr am Herzen, diese kleinen Rebellen. Ja.
Und du bist ja auch immer offen dafür, wenn Eltern sich an dich
wenden. Ja, natürlich, die Eltern. Aber das passiert schon so. Ja, deswegen habe ich das jetzt nicht extra genannt. Aber was halt wesentlich ist, sind die Stellen, mit denen man es zu tun hat. Ne? Zwangsläufig, wenn das Kind in den Kindergarten oder in die Schule kommt. Und dann bekommt man es eben zu tun mit den Schulämtern und mit den, ja, mit den Lehrern, mit den Erziehern oder mit den, wenn es dann auch schwierig läuft, mit den Jugendämtern, mit den Frühförderstellen oder Förderstellen. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn da Interesse ist und Raum für ein anderes Bewusstsein, ja, damit umzugehen. Im Sinne von respektvoll, ja, den Eltern gegenüber, respektvoll miteinander, ja, so eine gemeinsame Art der Arbeit, der Zusammenarbeit, im Sinne von dem Kind wirklich zu dienen und zu helfen und nicht irgendwie alles zu tun, damit das Kind doch noch zu einem braven Soldaten wird, ne? So, ja, zu einem angepassten. Ja, das liegt mir am Herzen. Da ist viel Energie da.
Ja, vielleicht ja. Entwickelt sich da
ja,
was.
Ja, vielleicht.
Ne? Schauen wir.
Ja, danke für die Möglichkeit, ja. Dass ich das hier sagen darf.
Ich danke dir für das Interview.
Danke.
Danke.